Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das hier anmoderiere, weil du bist ja jetzt gar kein Special Guest, sondern du bist ja irgendwie immer da.
Das klingt wie so eine alte Kommode, die irgendwie in der Ecke steht und man eigentlich schon längst zum Schrottplatz bringen wollte.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Ja, Marc Raschke sitzt hier mir gegenüber. Überraschung.
Mhm.
Denn er hat ein Buch rausgebracht.
Nein, ehrlich?
Ja. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es ist auf Platz Nummer 1 bei Books on Demand unter Sachbücher. Also es ist schon ziemlich gut. Da hat auch Books on Demand, hat sich übrigens bei uns bedankt auch.
Das glaube ich.
Und hat noch eine E-Mail geschrieben. Die freuen sich sehr, dass sie das da verlegen dürfen. Genau, an dieser Stelle schöne Grüße. Aber was ist das eigentlich für ein Buch? Das Buch heißt Demokratie am Limit? Fragezeichen. Warum unser Vertrauen schwindet und wie wir es zurückgewinnen. Aus dem Titel spricht er jetzt auch schon ein sehr großes Versprechen erstmal.
Das stimmt.
Und im Grunde, kurz zusammengefasst, würde ich sagen, ist sind wir alle linksradikal, weil wir das Grundgesetz irgendwie ganz okay finden heutzutage.
Ja.
B, wie wurde die sogenannte Mitte eigentlich auch so anfällig für diese rechtsradikalen bis rechtsextremen Narrative, die gestreut werden? Und C, is everything going to shit?
Genau.
Oder gibt es tatsächlich noch Wege daraus? Ja, Marc Raschke. Herr Raschke.
Genau, ja, dann sagen Sie doch mal. Also erstmal möchte ich mich auch nochmal bedanken bei Books on Demand, weil ich finde ja dieses Konzept super. Das heißt, die produzieren ja wirklich nur das, was bestellt ist und nicht das, was irgendwie so geschätzt wird, was verkauft wird. Das finde ich irgendwie ziemlich nachhaltig, dementsprechend super. Und
genau, also es wird, wenn man bestellt, wird genau das Buch gedruckt. Es wird jetzt nicht irgendwie auf Vorrat 50.000 Mal gedruckt und am Ende verkauft der Raschke nur 50. Und der Rest landet in der Tonne oder so.
Ja, oder er wird dann wieder zurückgeschickt und so weiter. Ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie viele Bücher da immer so in Deutschland gerade unterwegs sind, die da nicht verkauft wurden und wieder zurückgeschickt oder zum Restposten und so weiter und so fort. Das passiert da alles nicht. Also deshalb, wie gesagt, habe ich mich sehr gefreut, dass wir da auch das jetzt zweite Buch veröffentlicht haben. Und natürlich mit allen Widrigkeiten, die das so mit sich bringt. Also wenn man das jetzt gerade so in der Vorweihnachtszeit macht, da ist ja ein Kampf in den Buchmärkten, ne? Und wenn du da nicht liegst, weil das ist der Nachteil, also wenn nur produziert wird, was tatsächlich auch verkauft wird, dann ist man natürlich nicht in den Buchhandlungen so einfach zu finden, also man muss schon reingehen und gezielt nachfragen, aber ich sag mal so, es ist verschmerzbar, denn wie gesagt, es kommt ja gut an, das Feedback ist fast nur positiv, da kommen wir vielleicht gleich noch zu diesem kleinen Ausreißer, diesem kleinen rechten Troll, der da seit einiger Zeit sein Unwesen treibt. Ja, und das war mir irgendwie also nachdem wir ja Anfang des Jahres schon so einen Erfolg hatten mit diesem Buch Du hast die Wahl, war das für mich jetzt nochmal so ein Wunsch, auch so eine Fortsetzung zu machen, auch jetzt mal so rekapitulieren, was ist eigentlich jetzt im Jahr passiert.
Genau, ihr hattet die Wahl und irgendwie hat es ja nicht so funktioniert.
Genau, ne, deshalb, die Wahl ist jetzt so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist und jetzt ist halt immer die Frage, sind wir denn jetzt am Limit? Also ist es das jetzt gewesen? Es gab ja mal neulich ein Buch, irgendwie so nach dem Motto, als wäre das jetzt die letzte Patrone, die wir haben. Dann habe ich auch irgendwo gelesen, ich glaube, es war sogar die letzte Chance oder so. Also da war so ein Bild von Friedrich Merz drauf. Da dachte ich so, okay, jetzt nicht so toll. Und deshalb ist halt die Frage, ne, was ist eigentlich da am Limit genau? Das beschreibe ich in dem Buch. Also was ist überhaupt erstmal Demokratie? Da gibt es ja auch viele Gerüchte, die vor allen Dingen auch nicht stimmen über die Demokratie. Zum Beispiel, dass die Mehrheit siegt und alles sich nach der Mehrheit und so weiter zu richten muss. Also ja und nein. Ne? Auch dann beschreibe ich auch so ein bisschen dieses, was ist eigentlich in den letzten Monaten passiert. Es soll ja vor allen Dingen auch wieder für viele, die mir nicht so auf den sozialen Medien folgen, nochmal so ein Reset sein, was ist eigentlich jetzt in letzter Zeit so passiert. Und dann zum Ende gibt es tatsächlich auch etwas Konstruktives, nämlich den Ausblick, beziehungsweise dann auch, was wir tun können.
Genau, und jetzt habe ich direkt erstmal die Frage, und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein. Und zwar ist meine erste Frage, warum ist Demokratie denn keine Jukebox, Herr Raschke?
Das ist eine überraschende Frage, weil ausgerechnet so das zweite Kapitel heißt. Nein, also ich fand diesen Begriff Jukebox ganz nett. Er beschreibt ja so ein bisschen dieses, was glaube ich der Deutsche allgemein unter Demokratie dann immer so oder generell am Staat so versteht. Nach dem Motto, er wirft eine Münze rein, er geht also alle 4 bis 5 Jahre einmal wählen, dann wählt er ein Programm und dann soll das bitteschön spielen. Und wenn das nicht so spielt, wie er das will, dann ist er auch sauer. und dann wird da auch irgendwie ein bisschen grantig und muss dann auch gucken, ja Moment mal, jetzt muss ich mich noch zwischen den Wahlen irgendwie noch engagieren, wie geht das denn? Und das ist eben so der Punkt, wo ich denke, ja, genau das, wir haben glaube ich an vielen Stellen verlernt, Demokratie überhaupt erstmal zu leben.
Genau, und dieses, die sind jetzt halt gewählt worden, finde ich mindestens genauso schlimm, weil, also das heißt ja nicht, dass man die Regierung da nicht 4 Jahre lang nicht kritisieren darf. Ne?
Ja, genau, das ist es. Aber das ist, und das beschreibe ich auch in dem Vorwort, weil das war mir auch nochmal wichtig, das ist, glaube ich, über die Jahre, wo wir alle gedacht haben, dass die Mitte so das Wesentliche ist, ist da, glaube ich, ein bisschen kaputt gegangen. Nämlich, dass wir in einer Demokratie auch immer Debatte haben, auch immer verschiedene Standpunkte haben. Das ist in der Mitte alles so eingemengt worden. Ich meine, perfekte Vertreterin der Mitte war ja Frau Merkel, die ja jetzt sich alle auch so zurückwünschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nee, wünsche ich mir nicht. Also klar, im Verhältnis zu dem, was da gerade in der CDU abläuft, schon.
Ja, aber es ist super spannend, oder? Also wie sanft sie auf einmal wirkt dagegen. Also früher haben wir alle gedacht, boah, nee, wir wollen jetzt vorankommen. Und wenn wir sie jetzt gegenüber von Merz sehen, denken wir, oh Gott, ja, jetzt laufen wir rückwärts.
Genau. Also sie hat es ja in dem Sinne vielleicht auch richtig gemacht, weil sie am Ende ja auch gezwungen war zu vielen Dingen, beziehungsweise ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, so eine CDU dann so zu bändigen. Ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie viele Stunden am Tag sie dafür verbringen musste, irgendwelche Intrigen gegen sich oder gegen andere da auch auszufechten. Also das ist schon, glaube ich, ein Job, den ich so nicht machen möchte. Aber es ist halt eben auch dieses Thema Mitte und sie kennen mich. Das ist halt das Gegenteil von Debatte, das Gegenteil auch von alternativen Ideen. Denn wenn du dann nämlich die Mitte als den gesunden Menschenverstand auch noch bezeichnest, dann musst du dir immer wieder vor Augen führen, auch in der Mitte gibt es spezifische Machtinteressen. Die Mitte ist eben nicht unbedingt neutral oder objektiv. Problem ist halt, wenn man sagt, nee, das ist alles gut, das ist die Mitte, dann ist es meistens so, dass dir hintenrum Deregulierung, Privatisierung und Flexibilisierung reingeschoben wird. Das heißt, du schluckst das dann, weil du glaubst, naja, das ist ja Mitte halt.
Naja, es ist halt so in der Balance sozusagen, ne?
Genau, und es darf eben vor allen Dingen auch keine Alternativen geben. Also wenn man dann sagt so, ja nee, sie sind doch jetzt hier alle gerade in so einem technokratischen Sprech und versuchen das alles irgendwie auszutarieren und dann kommt da jemand und sagt, nee, will ich aber nicht, Stichwort Alternative für Deutschland, dann heißt es ja, nee, also unsere Politik ist alternativlos und ausgerechnet dann entstehen eben solche Dinge wie AfD. Und
genau.
Das ist so der Zynismus dieser Zeit.
Ja, und das ist auch das, was mir persönlich an dem Buch sehr, sehr gut gefällt. Also ich meine, ja, ich habe es ja auch lektoriert, klar. Aber
ich wollte gerade sagen, mach mal ein Disclaimer, für, dass du auch ein bisschen befangen bist und ein bisschen.
Aber ich musste ja auch Lust kriegen, es zu lektorieren.
Das
so stimmt,
ja.
Und was mir da tatsächlich am Inhalt sehr gut gefallen hat, ist, alle konzentrieren sich wahnsinnig immer auf die AfD. Das ist ja dieses große Schreckensbild, was da immer umherläuft, wo die CDU ja auch immer sagt, hier, wenn ihr nicht XY, dann kommt die AfD. Ne? Das ist ja, davon lassen sich ja ganz, ganz viele treiben. Die CDU sei die letzte Chance. Und das ist halt der große Trumpf, den die CDU gerade überhaupt in der Hand hält. Eigentlich sind die ja sehr unbeliebt momentan. Friedrich Merz ist mit der unbeliebteste Politiker, kam doch jetzt raus. Unbeliebter ist nur noch Jens Spahn, zu Recht.
Und das heißt schon was.
Ja. Genau, und ja, wie gesagt, alle konzentrieren sich immer auf die AfD. Es gibt sehr viele Bücher, die zur AfD erschienen sind. Und ich bin ja der festen Überzeugung, die AfD wurde groß geredet und groß geschrieben, also groß geredet von der Politik, unter anderem eben auch von der CDU, die das Migrationsthema so wahnsinnig nach vorne gepusht hat, aber auch von anderen Parteien, die dann der CDU hinterhergelaufen sind. Ne? CDU läuft AfD hinterher, SPD läuft CDU hinterher, die Grünen laufen leider auch so ein bisschen hinterher, die Linken drehen sich im Kreis und denken, hä, warum lauft ihr alle dahin? So, also das ist von der Politik, dann von den Medien, die über jedes Stöckchen springen und alles, was da rausgehauen wird an AfD, wird zu einer Schlagzeile verbaut. Und genau, und deswegen fand ich das halt in dem Buch sehr, sehr gut, dass du eben jetzt sagst, also du porträtierst sehr eindrucksvoll, warum die Mitte eigentlich auch unser Problem ist. Und ich habe ja auch vor Monaten schon selbst dazu online was veröffentlicht zum Thema, die AfD ist nicht unser Problem, sondern die CDU ist es, weil die CDU eben traditionell das ist, was alle für die Mitte halten, obwohl sie ja auch relativ weit rechts inzwischen steht. Und genau, also das finde ich halt sehr, sehr eindrucksvoll, dass du eigentlich auch sagst, irgendwo sind wir alle auch ein bisschen das Problem.
Ja, beziehungsweise vor allen Dingen natürlich die CDU, weil in der Geschichte, wir wissen es, wenn die Konservativen umgefallen sind, dann hatten die Rechtsextremen leichtes Spiel. Deshalb ist die historische Verantwortung der CDU gar nicht hoch genug einzuschätzen. Deshalb müssen wir sie auch hart annehmen. Also auch immer dieses so, ja, aber nee, wir können doch nicht und wir dürfen doch nicht. Ja, natürlich, wenn nicht die CDU, wer dann? Ne? Oder wen dann? Ne? Also das ist das eine. Und klar, wir sind alle Teil dieses Prozesses. Auch die, die glauben, naja, ich halte mich da mal raus. Auch die sind mit ihrem sich raushalten Teil des Prozesses. Das muss man da auch mal wieder sagen. Denn das ist ja auch bekannt aus allen anderen Bewegungen und so weiter. Die still einfach mitschwimmen, die sind mitunter ja letztendlich dann das ausschlaggebende Gramm, was dann vielleicht zu einem Kippen führt, wenn dann entsprechend die Leute lethargisch da sitzen und eigentlich auch mit Politik nichts zu tun haben wollen.
Ja. Ja, und die tätig werden, die eben dann auf die Großdemos hier gegangen sind, die wundern sich ja im Nachgang dann auch, warum ist eigentlich nichts passiert? Kann man ja auch sagen, deswegen schwindet vielleicht auch das Vertrauen in die Politik, weil hier waren doch die großen Demos und es zweimal, zwei Jahre in Folge, ist ja nichts passiert danach.
Absolut, also da beschreibe ich auch unter anderem in dem Buch, es wird ja immer wieder gesagt, naja, dass zum Beispiel Herr Merz da jetzt in zwei Anläufen erst dann zum Kanzler gewählt wurde, obwohl ich immer noch das Wort Kanzler mit Merz irgendwie nicht übereinbringe. Es ist wirklich, es widerstrebt sich mir. Aber da hat ja damals unter anderem auch Herr Söder gesagt, das sei ein Schaden für die Demokratie gewesen. Also nee, glaube ich nicht, weil am Ende des Tages Demokratie auch ein bisschen eben von der Debatte und von dem Anderssein lebt. Und ganz ehrlich, also was viel mehr Schaden an der Demokratie erzeugt, ist dann zum Beispiel, wenn eben ein Söder seine CDU-CSU-Politik für alternativlos darstellt. Oder wenn man Sondierungsgespräche hat, wie damals ja in der Koalitionsverhandlung auch, und man hört dann daraus, wie unvorbereitet die CDU, CSU damals war. Oder wenn dann Millionen auf die Straße gehen, wie damals 2024 wegen der AfD-Remigrationsdebatte und dann nichts passiert, dann gibt es plötzlich ein Gutachten vom Verfassungsschutz, das aber nicht vor der Bundestagswahl veröffentlicht wird. Also oder dann schießt die CDU/CSU gegen Omas gegen rechts, hat dann aber umgekehrt bei einer gesichert rechtsextremen Partei den Anspruch, sie inhaltlich stellen zu wollen. Also das sind eher Themen, die Demokratie doch auf Dauer aushöhlen.
Ja, ich muss auch sagen, also jetzt bei der Lektüre des Buches wird einem erst nochmal so bewusst, also Merz ist erst seit diesem Jahr Kanzler.
Ja.
Aber was ist schon alles passiert seitdem? Also es ist ja Wahnsinn. Unter anderem auch die Sache zum Beispiel mit Frau Prosius-Gersdorf, was da passiert ist. Wie du schon sagst, diese ganzen Angriffe auf die NGOs, die da unterwegs sind. Also nicht nur die Omas gegen rechts, sondern sind ja auch andere mit drin. Lobby Control kann da ja auch Geschichten von erzählen zum Beispiel. Und auch auf EU-Ebene geht da ja ganz, ganz viel ab, wo man sich dann auch fragt, also das ist ja auch so ein bisschen die Strategie, die man sich ja aus Amerika abgeguckt hat, also aus den USA, mit wo gucke ich eigentlich noch hin? Und ich bin eigentlich überfordert davon, wo ich eigentlich noch hingucken soll. Du hast ja auch ein Kapitel Provokationen von rechts geschrieben. Was würdest du denn sagen, wie man mit diesen ganzen, ganz vielen Dingen, wo teilweise natürlich Fake News drunter sind, teilweise Dinge, die wir eigentlich gar nicht beachten sollten, die einfach nur zur Provokation gemacht sind, aber teilweise ja auch Dinge, wo man sich denkt, boah, das geht aber gar nicht. Wie soll man damit eigentlich noch umgehen?
Naja, sich erstmal bewusst werden, dass es tatsächlich alles Provokationen sind. Also in dem Moment, wo ich das ja schon weiß, wo ich dann vielleicht auch mal 3 Minuten oder 3 Sekunden vorher durchatme, um dann zu sagen, okay, verstanden, ihr wollt mich hier gerade wieder auf 180 bringen, ich gehe das aber nicht mit. Ja, das wäre ja schon mal ein erster Punkt. Sicherlich, Prosius-Gersdorf war eine absolute Vollkatastrophe. Sie war jetzt ja neulich auch, glaube ich, nochmal bei Lanz und hat das auch nochmal beschrieben, hat dann auch nochmal gesagt, sie war jetzt dann doch nochmal bei Herrn Spahn eingeladen und da haben sie auch ein bisschen drüber geredet. Es sei ein sehr respektvolles Gespräch gewesen, wie man das am Anfang immer so sagt. Und dann sagte sie aber auch, bei den entscheidenden Punkten, nämlich zum Beispiel, dass so eine Wahl nicht politisch ausgeschlachtet werden darf, da sei Spahn ihr überhaupt nicht entgegengekommen. Also sprich, der hat das absolut berechtigt gesehen, dass man sowas ausschlachten darf. Und das ist natürlich, also Spahn an sich ist.
Obwohl es ihn ja hätte ärgern müssen, dass das so ausgeschlachtet worden ist, weil er eigentlich auf der Seite von Merz und der Wahl von ihr hätte stehen müssen, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, ein Spahn hat ja, sag ich mal, die Provokation ja letztendlich zur Perfektion betrieben, allein durch seine ganze Persönlichkeit, durch seine ganze bisherige Vita. Und das Schlimme ist halt, die Erzählungen sind eigentlich immer die gleichen von denen, die provozieren. Und leider Gottes kriegt es, sag ich mal, Mitte-Links immer noch nicht hin, da entsprechend drauf zu reagieren. Also wenn ich zum Beispiel dann sehe, da, dass dann zum Beispiel wieder so ein Chef des IFO-Instituts sagt, Elterngeld, das können wir auch wieder abschaffen, das ist nämlich nice to have. Dann muss ich mich auch mal wieder fragen, warum schaffen es eigentlich diese alten weißen Männer wieder, so eine Debatte zu triggern? Weil wir hätten ganz andere Dinge, die wir mal nice to have hinterfragen müssten. Ne? Aber gehe ich auch in dem Buch darauf ein, was da alles zu hinterfragen ist. Aber das sind natürlich alles wieder so Impulse. Oder dann gibt es ja auch hier die Tochter von Wolfgang Grupp, dem Chef oder ehemaligen Chef von Trigema, die den Laden jetzt ja übernommen hat. Und die sagte ja dann auch was zum Thema Work-Life-Balance, das geht so nicht weiter und so weiter. Und das sind ja alles diese typisch konservativen Erzählungen. Und Mitte links geht immer wieder steil, wo ich so denke, warum? Also triggert sie selbst an, also versucht eine Gegenprovokation. Das ist ja immer meine, also ich weiß zwar, dass Mitte links sich damit ganz schwer tut, also mit dieser Idee von, wir müssen jetzt auch mal selber proaktiv provozieren. Das heißt ja aber dann, nee, wie machen wir nicht, ist nicht unter unserem Niveau. Aber genau so kann es nur laufen. Wenn wir da ständig in die gleichen Fallen laufen, die Rechten uns stellen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass das so weitergeht.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man im Kleinen in Unternehmen immer sieht, in der Öffentlichkeitsarbeit. Und im Großen sehen wir es halt in der Bundespolitik. Man guckt, was die anderen machen, womit die in die Schlagzeilen kommen. Und dann versucht man genau mit dem gleichen Schema irgendwie in die Schlagzeilen zu kommen, was ja Quatsch ist, weil du dich nicht abhebst.
Genau, beziehungsweise mich würde es ja freuen, wenn sie wenigstens die Methodik für ihre Themen dann nutzen
würden. Ja, aber eigene Themen
halt. Aber eigene Themen damit besetzen, genau.
Ja. Ja, naja, wenn man jetzt sich natürlich auch anschaut, die letzten Artikel, die so erschienen sind, um die CDU, unter anderem ja auch nochmal Jens Spahn. Ich meine, du hast ja auch ein Kapitel Skandale ohne Rücktritt, da fällt mir sowieso direkt Jens Spahn ein. Also das ist wirklich für mich absolut worst case, weil wenn der nicht zurücktritt, wann tritt man dann noch zurück, muss man sich fragen. Aber die letzten Artikel, die da erschienen sind, da wird zwar immer so Jens Spahn auf die Finger gehauen sozusagen und viele Skandale und so weiter, aber als wäre das Gemunkel, wird das so ein bisschen runtergeschrieben und trotzdem werden ihm dann Kanzlerqualitäten unterstellt, wo wir übrigens hier im Podcast schon von Anfang an drüber geredet haben, dass der Merz scheitern sehen möchte und selbst Kanzler werden will. Und das ist ja eine absolute Katastrophe, denn über Jens Spahn wird ja auch gesagt, dass Merz den unter anderem so warm hält, weil man verhindern will, dass er unter anderem zur AfD läuft dann.
Ja, also die Figur Jens Spahn ist, also von außen betrachtet, natürlich äußerst unglücklich, aber aus der Logik der CDU heraus betrachtet vielleicht folgerichtig. Zumindest ist sie ein schlimmes Zeichen über den Zustand der CDU, wenn solche Leute in einer vermeintlich bürgerlich anständigen Partei so eine Karriere machen können. Also deshalb sage ich ja auch, diese ganzen Erzählungen, wie wir die CDU mal kannten vermeintlich, bitte einfach mal in die Schublade und nicht mehr auspacken. Weil was wir jetzt gerade erleben, ist wirklich ein absoluter Shift der CDU. Wir erleben es auf europäischer Ebene, da wird ja jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr hinter vorgehaltener Hand, sondern relativ klar mit Rechtsextremen abgestimmt. In den lokalen und regionalen Kreistagen, Landtagen und so weiter sowieso. Deshalb ist auch so ein Spahn auf eine gewisse Art ein Phänomen, aber eigentlich auch nur ja eben ein Sinnbild dieser Zeit und dieser Krise, den die CDU auch hat. Denn ich finde das ja auch so witzig, wenn die Leute jetzt sagen, ja, wenn wir dann jetzt bald dann die Koalition zwischen CDU und AfD haben. Also ich sehe das offen gesagt noch nicht, weil wenn wir wirklich, und ein bisschen glaube ich ja noch an die CDU, zumindest an einen Teil der CDU, die nämlich dann sagen werden, mit den Rechtsextremen werden wir nichts zusammen machen. Und gerade diese Alten, die durchaus, ne, wie gesagt, da gibt es genug Sturköpfe, aber das Thema Drittes Reich, das Thema Judenverfolgung und so weiter und so fort, das haben die doch noch ein bisschen, also was ich so in meinem Umfeld auch so wahrnehme, das haben die schon noch auf dem Schirm. Und die können sich einfach aus historischer Verantwortung nicht erlauben, mit der AfD was zusammen zu machen. Und wenn wir aus Wahlerhebungen auch immer wieder hören, es gibt ganz, ganz viele, die die CDU gerade wählen, weil sie die Rechtsextremen verhindern wollen. Also die würden auch abspringen, wenn die CDU da ist. Also die CDU soll sich nicht so sicher sein, dass sie das, was sie da hat, an in Anführungszeichen Wahlschatz oder Stimmenumfragenschatz, dass sie das behalten wird, wenn sie es mit der AfD macht.
Ja, sehe ich auch so. Es gibt durchaus den einen oder anderen CDUler, den ich wirklich noch als Idealisten bezeichnen würde, wo ich auch sagen würde, boah, da kann ich, also ich bin wirklich absolut nicht konservativ eingestellt, aber da kann ich mitgehen. Das sind echt Leute, die wirklich einfach an das Gute glauben, die vielleicht auch wirklich christlich noch unterwegs sind, im Gegensatz zu vielen anderen in der CDU. Aber das sind leider nicht die, die gerade am Drücker sind. Und das sind aber eigentlich auch die, von denen ich schon längst Empörung erwartet hätte. Und ich denke auch, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen es halt mit der AfD, das ist ja auch so ein Szenario, was ja in, wie heißt nochmal das Buch? Machtübernahme heißt das, ne? Ich bin immer so schlecht mit Titeln, was übrigens sehr gut ist, wenn man Bücher verlegt. Ja. von Arne. Ja, da jedenfalls wird ja auch sehr eindrucksvoll beschrieben, wie das dann gemacht wird, dass die CDU dann einfach sagt, naja, wir holen die in die Regierung, weil es gibt ja so viele, die gewählt haben, aber wir entzaubern die dann. Das hat man einfach in sehr vielen Ländern gesehen. Da gab es jetzt ja selbst von der Konrad-Adenauer-Stiftung selbst, meine ich, sogar eine Studie zu, dass das Quatsch ist. Die haben wir gar nicht mehr gebraucht, Leute. Ganz im Ernst. Gibt es seit Jahren Studien zu. Guckt links, rechts, oben, unten von Deutschland aus. Das geht in allen Ländern schief. Die Konservativen spalten sich darüber. Und ich glaube, auch die CDU wird darüber zerbrechen. Es ist einfach, auch wenn man dann immer sagt, ja, der Merz oder was, die denken strategisch. Erstmal traue ich dem Mann das gar nicht so zu. Und zweitens, welche Strategie soll das bitte sein, wenn er seine eigene Partei zu Spaltung führt? Das funktioniert so nicht. Also und zu welchem Preis? Zu welchem Preis genau, dass die CDU dann am Ende tatsächlich vielleicht an der Regierung bleibt, aber die Kultur in Deutschland komplett vergiftet ist? Also was ist eigentlich das Ziel? Und ich habe letztens noch irgendwo, habe ich den tollen Satz gelesen, Taktik kann die Politik genug, Strategie wäre mal schön. Und das kann ich auch nur bestätigen. Und du hast ja auch drei Wege in die Dunkelheit genannt. Möchtest du uns vielleicht mal erzählen, was passiert, wenn alles schief läuft?
Ja, also das ist ja im Prinzip das, was du auch schon angedeutet hattest. Also diese Arten, wie wir ja eventuell dann erleben werden, dass die CDU dann plötzlich vermeintlich Staatsräson oder Verantwortung übernehmen möchte, um dann eben mit der AfD und dann, wenn wir sie schon stellen und so weiter, was ja, wie du selbst auch schon sagst, völliger Quatsch ist. Wir stellen die nicht, weil solche Vögel kriegst du nicht gestellt. Selbst ein Nigel Farage ist jetzt in Großbritannien wieder im Kommen, das ist ja der seinerzeit den Brexit herbeigeführt hat, also der auch die Leute alle verarscht hat, der gesagt hat, das Geld, was wir nach Europa geben, das geben wir dann jetzt künftig in unser Gesundheitssystem. Am Tag nach der Wahl war davon nicht mehr die Rede. Also solche Vögel kommen wieder zurück. Wir sehen es auch an Trump, er ist auch wieder da. Also ja, das ist alles Lug und Trug, wenn man glaubt, die müsste man irgendwie inhaltlich stellen und am besten in der Regierungsverantwortung, weil dann könnte man übrigens auch, wenn man so argumentiert, jede andere Partei in die Regierungsverantwortung bringen, übrigens auch die Linke, weil dann könnte man nämlich sagen, ja, die Linke kann man ja auch dann in einer Partei oder in einer Koalition mit der CDU zusammen inhaltlich stellen. Ja, völliger Bullshit. Es gibt im Prinzip drei Szenarien, die ich da so beschreibe, auch immer alles relativ kurz, das ist mir ja auch immer wichtig. Ich möchte ja nicht, wer weiß, was für Wälzer da schreiben, dafür sind andere zuständig. Ich möchte ja, dass es möglichst snackable bleibt, deshalb ist das Buch ja auch nur 116 Seiten stark, aber wie gesagt, ich finde immer, da ist das Wichtigste drin. Und das eine ist wirklich das Szenario der kommunalen Normalisierung, also vom pragmatischen Einzelfall zur systematischen Kooperation. Das findet in Teilen natürlich schon statt, also ne, das, was kommunal schon an Koalitionen und an Bündnissen geschmiedet wird, das ist dann manchmal nicht offiziell, aber inoffiziell schon, das führt dann irgendwann dazu, dass es dann vermeintlich normal wird. Dann Szenario 2, das ist sicherlich das, was wir gerade schon angesprochen haben, diese konservative Renationalisierung, also der CDU-Rechtsruck als Integrationsstrategie. Das heißt, man versucht halt vom Zentrum, vom Konrad-Adenauer-Haus, die AfD irgendwie einzuhegen, was sicherlich nicht klappen wird. Und dann eben Szenario 3, die offene Machtübernahme aufgrund irgendeines Vorfalls, der passieren wird, ein politisches Erdbeben, eine Wirtschaftskrise, terroristischer Anschlag oder. All das führt plötzlich zu einer Disruption und die AfD wird plötzlich führende Kraft in einer absolut autoritären Wende. Am ehesten sehe ich gerade aktuell zum Beispiel die Gefahr in Sachsen-Anhalt. Da ist ja die AfD schon bei knapp 40%. Wenn das so weitergeht, dann könnte das so ein Fall sein. Da könnte sie plötzlich die alleinige Mehrheit haben, die absolute Mehrheit und dann auch alleine regieren. Das wäre sicherlich eine Katastrophe.
Ja, auch da ist die Strategie der CDU halt gescheitert. Ich will übrigens nochmal betonen, und das haben wir auch vor einem Jahr schon gemacht, dass ich das Wort Brandmauer nirgendwo mehr lesen möchte. Ja. Die gibt's nicht. Das ist leider so. Also toll, wenn wir die Brandmauer sind, aber im Bereich der CDU gibt's keine Brandmauer. Ganz klar. Jetzt haben wir ja alles so ein bisschen angerissen. Was unter anderem auch noch drin vorkommt in diesem Buch, was ich ja persönlich immer ganz gut finde, eben Sachen, die das alles so ein bisschen einordnen. Zum Beispiel schreibst du auch was zur Polizeistatistik, die ja immer noch wahnsinnig viel zitiert wird in sehr vielen Diskussionen. Und du erklärst dann so ein bisschen, worauf man da achten muss. Du erklärst auch nochmal, woran man Faschismus eigentlich erkennt, nach Umberto Eco. An dieser Stelle, das tun wir übrigens auch in der Demokratie-Show.
Das stimmt,
ja. Falls man das live lernen möchte. Genau, also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig voll. Und ich würde sagen, die vielen Wege ins Licht. Also was können wir jetzt eigentlich noch tun? Dafür muss man eigentlich das Buch kaufen, ne?
Das stimmt, das ist so. Genau, damit können wir so einen kleinen Cliffhanger machen und sagen, dass, also da steht einiges drin. Unter anderem wird auch einiges aufgeklärt. Vor allen Dingen auch wieder da viele Gerüchte und Mythen, die die CDU in die Welt setzt. Womit sie dann auch entsprechend rechtspopulistisch hetzt. Das wird alles da dargestellt. Dann werden auch die drei Gründe oder die drei Möglichkeiten dargestellt, die ein AfD-Verbotsverfahren erfüllen muss, damit es überhaupt erstmal gestartet wird und noch relativ erfolgreich ist. In meinen Augen sind alle drei Gründe erfüllt, längst. Genau, und dann gibt es noch einen kleinen Handlungsanleitung, wie man eine Demo anmeldet und so weiter und so fort.
Falls Sie das schon so ein bisschen, also in einem Podcast kann man die Sachen nie zeigen, man kann sie nur hören. Vielleicht habt ihr das jetzt gehört,
wie ja, sich das Buch stimmt, anhört. Ja, stimmt, das hörte man wirklich ganz individuell.
Also ich als Buchliebhaberin, die sich keine Titel merken kann, aber ja, Bücher sehr ja. mag, die fänden das jetzt toll. Mal sehen, vielleicht auch nicht. Könnt ihr ja mal uns schreiben bei Instagram, ob das was gebracht.
Das ist doch dieses ASMR oder was, ne?
Ja, ASMR mit deinem Buch.
Ja, genau, so. Mhm. Ne? Das kann man dann machen. Nein, aber das Schöne ist halt, also ich freue mich sehr, dass es so viel positives Feedback schon darauf gibt, dass auch viele das zu Weihnachten jetzt verschenken wollen an ihre Eltern, Großeltern. Also ich bin mal gespannt, wie viele Debatten da losgehen werden unter dem Weihnachtsbaum. Aber wie gesagt, man muss sich rüsten, vor allen Dingen fürs nächste Jahr. 2026 wird schon ein entscheidendes Jahr, spätestens mit den Wahlen im Herbst, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir da jetzt im nächsten Jahr auf Lesereise gehen.
Ja, ne? Gut, Marc, dass du daran denkst, ich hätte es jetzt vergessen.
Nein, aber das ist mehr, also, weil man muss ja mit den Leuten auch vor Ort in Kontakt kommen. Vor allem, man muss auch gucken, dass man das Thema ein bisschen am Laufen hält. Im Übrigen, Spoiler, vielleicht ist auch schon mein neues Buch in Arbeit, aber ich sag's ja mal nicht.
Ja, und diese Lesereisetickets, die halten wir alle relativ gering, weil wir wollen, dass möglichst viele da natürlich dran teilnehmen. Wir versuchen nur irgendwie unsere Umkosten zu retten, sozusagen. Aber ansonsten sollte sich eigentlich jeder die Tickets leisten können. Das ist so das Ziel. Die Tourdaten können wir jetzt gerade noch nicht nennen, außer Kickoff der Lesetour ist in Berlin, DDR-Museum. Also auch noch super von der Atmosphäre her. Am 9. Januar. Link findet ihr bei Marc im Instagram-Account. Die anderen Termine werden wir natürlich auch noch ankündigen. Die kommen dann as soon as possible.
Genau, und wenn ihr selber noch irgendwelche Einrichtungen habt oder sowas, wo ihr sagt, Mensch, da müsste man auch mal hin, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Wollen wir schon sagen, was wir so eventuell in Planung haben?
Also auf jeden Fall, wie gesagt, Berlin. Dann haben wir auf jeden Fall Münster.
Münster.
Wir haben auch etwas in Bayern auf jeden Fall.
Wir kommen also auch nach Süddeutschland.
Und Wesel.
Wesel, Niederrhein. Und es gibt noch andere, wo wir noch nicht 100%, also die sind schon relativ nah. Wir sind halt immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir natürlich auch entsprechend dann einmal das Safe haben müssen.
Ja, genau. Also wir müssen die Verträge halt unterschrieben haben und deswegen. Also wir versuchen natürlich auch in Ostdeutschland ein paar Städte abzubilden, weil da wollen wir unbedingt hin. Und da sind wir kurz vor Vertragsabschluss sozusagen. Wie gesagt, das kommt dann bald. Aber an dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz sagen, das ist eigentlich sehr beeindruckend finde, dass du gleich zwei Bücher dieses Jahr rausgebracht hast, nachdem das erste schon relativ in der Nacht- und Nebelaktion produziert wurde, wo ich ja auch involviert war.
Das stimmt.
Wir machen ja immer sehr gerne nochmal ein bisschen mehr Arbeit zu der, die wir haben.
Ja,
das ist. Und das hier, obwohl es halt auch unter Druck produziert wurde, finde ich sogar ein bisschen schöner als das erste. Und
ja, das ist halt, also da haben wir ja auch sehr viel mehr selber zu beitragen können zu diesem Buch. Deshalb glaube ich schon, dass wir da auch unsere Ideen noch mehr mit einfließen lassen konnten. Es ist auch ein bisschen dicker, ein bisschen größer. Ich finde es auch von der Haptik her sehr schön. Also ich muss wirklich auch sagen, das ist auch so ein Buch, da kann ich echt, oder können wir eben stolz drauf sein, dass wir das so gemacht haben. Vor allen Dingen, ihr müsst bedenken, sonst gibt es immer, wer weiß, was für dicke Verlage im Hintergrund. Also sowohl das erste schon, ne, wurde ja mit einem kleinen Verlag gemacht und das jetzt hier mit Books on Demand. Also wir machen das quasi im Großteil alles selbst.
Genau.
Und das finde ich schon beachtlich, vor allen Dingen auch in welcher Geschwindigkeit. Aber das war mir halt auch immer wieder wichtig. Ich finde halt, man muss Bücher relativ schnell rausbringen, vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, wo es gerade relevant ist. Wenn ich jetzt erstmal die langen Produktionsprozesse eines Verlages habe, der irgendwie, was weiß ich, ein Dreivierteljahr im Voraus dann gewisse Themen schon haben will, und dann, ja, wird mir, dann heißt ja auch, ja, jetzt schon mal vorbestellen und bla bla bla.
Ja, aus strategischen Gründen macht das durchaus Sinn auf dem Buchmarkt, ne, dass man diese Vorbestellermöglichkeit hat, weil ihr dann schon mal ganz, ganz viel vorbestellt und dann an Tag X, wenn es veröffentlicht wird, hat man auf einmal wahnsinnige Verkaufszahlen, weil genau. Ja so viel vorbestellt wurde. Das hatten wir jetzt natürlich nicht, trotzdem tolle Verkaufszahlen bisher.
Absolut.
Aber klar, dieser Wahnsinnseffekt, diese Welle, die dann kommt, der ist dann natürlich nicht, ja, nee, aber Applaus an dieser Stelle, nicht aus Werbungsgründen, sondern einfach nur, um mal zu sagen, ich glaube, da sind sehr viele, die dir da auch auf Instagram folgen, immer sehr dankbar, dass die da auch mal regelmäßig was in der Hand halten können.
Absolut. Und dafür ist es ja gemacht, dass ihr euch da ein bisschen bewappnet fühlt und dass wir insgesamt alle gut durchs nächste Jahr kommen. Deshalb auch diese Erlöse bringen wir ja auch in unsere Demokratiearbeit ein. Irgendwie müssen wir ja auch was, also ich meine, wir gehen ja nicht auf Spendensammelaktionen oder sowas, sondern ich sage immer, man muss euch auch was zurückgeben dafür, dass ich dann quasi eine kleine Unterstützung kriege durch euren Kauf. Und so ist das dann, glaube ich, immer ein bisschen galanter, als wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, bitte spendet.
Ja, statt einer Kaffeekasse.
Ja, genau, statt einer Kaffeekasse. Deshalb, also das ist für mich so meine Art von Kaffeekasse und ich hoffe, ja, ihr nutzt sie rege.
Gut. Damit herzlichen Dank, Herr Raschke.
Danke, Frau Müller. Ein sehr interessantes Gespräch. Ich komme gerne wieder.
Alles klar. Bis dann.
Bis dann.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.